Deutschlandfunk Kultur. Lesart mit Christian Raphansel.
Guten Tag. Heute dreht sich unser Sachbuchmagazin um Deutschland als Einwanderungsland. Ein Einwanderungsland allerdings wider Willen. Und damit meine ich jetzt nicht nur die Weigerung der Politik bis weit in die 90er, diese faktische Einwanderung als Realität anzuerkennen, sondern insgesamt diesen Widerwillen, der bis zu blanker Abneigung ging und manchmal geht und manchmal auch bis zum Terror. Und deshalb habe ich 4 Bücher herausgesucht. Einmal über 150 Jahre deutsche Einwanderungsgeschichte. Dann über die Frage, welche Grenzen wir heute brauchen. Und dann über die mangelhafte Aufarbeitung des NSU. Und ganz am Ende noch über den Deutschen an sich, mitsamt Fortpflanzung, Herdenleben und Revierverhalten. Die Angst vor angeblicher Überfremdung oder vor einer Masseneinwanderung, die ist nichts Neues. Davor haben Pessimisten schon vor über 100 Jahren gewarnt, also zu einer Zeit, als Deutschland doch angeblich gar kein Einwanderungsland war. Das behaupten zumindest die, die heute vor der Einwanderung warnen, dass die ja ganz neu sei. Das ist aber falsch. Deutschland kann auf eine 150-jährige Einwanderungsgeschichte zurückblicken. Und kurz vor dem Ersten Weltkrieg war das Deutsche Kaiserreich sogar das weltweit zweitgrößte Einwanderungsland nach den USA. Das lese ich in dem Buch Deutschland und die Migration von der Historikerin Maria Alexopoulou. Und dieses Buch, das ist seit heute in den Buchläden. Guten Tag.
Hallo, guten Tag.
Ja, der Untertitel Ihres Buches lautet Geschichte einer Einwanderungsgesellschaft wider Willen. Verstehe ich das also richtig? Deutschland ist nicht schon unglaublich lange ein Einwanderungsland, sondern hat auch von Anfang an sich vor so einer angeblichen Überfremdung gefürchtet?
Ja, das ist das Erstaunliche, dass eigentlich neben der faktischen Einwanderung es auch immer eine Anti-Einwanderungspolitik oder sehr lang eben eine Anti-Einwanderungspolitik gab, die sich aber nicht nur auf die Politik an sich beschränkt hat, sondern auch immer auf verschiedenen gesellschaftlichen Prozessen sozusagen auch basiert hat und somit auch in gewisser Weise auch dezentral stattgefunden hat.
Und auch in der Wissenschaft. Ich war ein bisschen schockiert, muss ich sagen, als ich Ihr Buch gelesen habe. Ich kenne so aus der Uni Max Weber, den Soziologen, eigentlich mit ganz vielen tollen Theorien. Ich lese aber bei Ihnen, der hat sich auch sehr unschön hervorgetan bei dieser Einwanderungsdebatte. Was hat der für eine Diskussion ausgelöst?
Ja, es geht um so eine ältere Studie, die er im ostelbischen Raum mit den sogenannten Auslandspolen, die dort als Saisonarbeiter gearbeitet haben. Und er hat damals die These formuliert, dass sie praktisch die Deutschen sozusagen verdrängen würden aus diesem Raum. Der Grund war, dass damals sehr viele Menschen von dort eben in den Westen gezogen sind, in den industriellen Westen eben. Und die Arbeitskräfte in der Landwirtschaft aus dem Osten sozusagen kamen, was ja damals nicht mehr Polen war, weil Polen war ja aufgeteilt worden, existierte als Staat zu der Zeit nicht mehr. Und seine These war eben, dass das eben auch eine Gefahr für die deutsche Kultur darstelle. Und es war eine Riesenstudie und die wurde eben auch aufgegriffen von entsprechenden Kreisen. Und es war auch die Zeit, wo dann eben auch dieser Begriff der Überfremdung aufkam, also sowohl in auch so einem wirtschaftlichen, aber auch in einem kulturellen Sinne. Und Max Weber ist ja jetzt schon seit längerem auch insgesamt bei postkolonialen TheoretikerInnen in die Kritik geraten. Also da ist momentan auch eine ganz große Debatte entstanden und viele Gegner dazu natürlich auch, weil er natürlich so eine Ikone auch ist, auch der deutschen Soziologie. Also da ist aber, glaube ich, noch viel zu erwarten auf dem Feld.
Er war aber trotzdem damit sicherlich nicht der Einzige. Das war ja fast schon der gängige Tonfall, so zu reden. Woher kam denn das, dass von Anfang an so eine ablehnende Haltung gegenüber Zuwanderung und Migration herrschte?
Ja, also ich meine, es war ja ein Prozess, beziehungsweise es war ja auch der Beginn, wo sich so herauszuschälen begann, also mit der Gründung des deutschen Staates, mit dem Kaiserreich, wo man dann auch begann, so zu definieren, was ist Deutsch, wer ist Deutsch, wer gehört dazu, wer eben nicht. Und da war die Rolle von Polen eine wichtige, weil es gab die preußische Staatsbürger, die polnischsprachig waren und die aber jetzt auch Deutsche wurden und die eben auch immer als Gefahr wahrgenommen wurden in Deutschland und die natürlich auch eine Stimme hatten und auch mitreden durften, aber die für diese völkische Bewegung, die zu der Zeit eben auch bestand, immer ein Dorn im Auge waren Und je mehr eben Menschen aus dem Osten nach Deutschland kamen, die aber andererseits für die Wirtschaft gefragt waren, das war zum Beispiel ein Grund, weshalb sie da so im Fokus standen. Dann kam natürlich noch der antisemitische Impuls dazu, weil viele sogenannte damals Auslandspolen eben auch jüdischer Religion waren oder als jüdisch wahrgenommen wurden.
Und das Ganze ja sehr häufig wissenschaftlich irgendwie verbrämt. Sie schreiben auch, die Jahrhundertwende war quasi eine Hochzeit der rassistischen Wissenschaften. Und da bin ich beim Lesen so ein bisschen gestolpert, weil Sie setzen diesen Begriff rassistische Wissenschaft nicht etwa in Anführungsstriche, oder Sie schreiben auch an vielen Stellen von rassistischem Wissen ganz ohne Anführungsstriche. Sind das nicht in sich völlig verkehrte Begriffe?
Ja, würde man meinen, aber Wissen verstehe ich dann natürlich nicht als Wahrheit oder Realität, sondern dasjenige, was praktisch als Wissen produziert ist. Also Wissen ist ja auch ein Konstrukt. Und zu der Zeit, den Begriff der Rasse gab es ja auch schon vor der Rassenforschung und die Rassentheorien, die das Ganze ja dann angeblich auch wissenschaftlich untermauert haben. Also diese ganzen Vorstellungen, die eigentlich schon viel älter waren und auf dem Gedanken basieren, dass im Blut so eine ganz wesentliche Differenz liegt. Und es hat sich ja so ein ganzes Geflecht von Theorien, Ideologien und angeblichen Wissen sozusagen zu der Zeit mit den verschiedenen Volksvorstellungen von der Einteilung der Welt in Völker und so weiter, Volkskunde, die damals eben auch entstand. Und diese ganzen Wissensbestände, die sind ganz tief noch in unserem Wissen allgemein noch vorhanden und eben nicht nur in unserem Wissen, sondern auch, also auch in Strukturen, in Diskursen, in Institutionen, aber auch in Praktiken. Und das ist eigentlich so der Punkt von meinem ganzen Buch sozusagen, ja.
Ja. Man merkt auch, es ist auch ein ganzes Geflecht von Begriffen, von denen wir sehr, sehr viele heute gerne in Anführungsstriche setzen möchten, die sehr viel an Weltbild mittransportieren. Für Sie als Historikerin, wie wichtig sind Begriffe, um zu erkennen, wie eine Zeit geprägt war?
Ja, sehr wichtig, weil sie transportieren eben so gewisse Dimensionen weiterhin mit. Sie sind präsent und gleichzeitig absent, weil viele sich eben auch gar nicht mehr darüber bewusst sind oder darüber Gedanken machen, was da eigentlich, ja, was für eine Geschichte und was für eine Tradition dahinter steckt. Aber dennoch sind es so Bestände, die eben auch leicht wieder hervorgerufen werden können. Also in Zeiten, wie man so schön sagt, der Krise gewinnen die dann plötzlich wieder eine ganz andere Brisanz. Das kann man zusammenfassen, zum Beispiel jetzt, was den Begriff Ausländer betrifft. Das ist so der Ausländer so als ewige Gefahr sozusagen. Ja, so, das ist so ein Wissensbestand, der ganz leicht immer aktualisiert werden kann. Und man beobachtet es, dass also in der Zeit das auch immer wieder aktualisiert wird.
Ihr Buch, das geht sehr genau die Jahrzehnte durch bis in die jüngste Vergangenheit. Sie beschreiben da die politischen Debatten genauso wie auch Einzelschicksale und sehr konkrete Beispiele. Wir haben jetzt nur einen Bruchteil ansprechen können. Es wird aber sehr deutlich in Ihrem Buch, und Sie formulieren das auch, dass es der große blinde Fleck in der jüngsten deutschen Geschichte sei, nämlich der Fortbestand des Rassismus von 45 bis heute.
Ja.
Weil wir uns lange eingeredet haben, 45 war da irgendwie ausgeknipst, der Rassismus. Ist das auch so der Anlass und der Grund dafür Sie gewesen, dieses Buch zu schreiben?
Ja, also ich gehe die Sache als Zeithistorikerin sozusagen an. Also von einem natürlich aus der Gegenwartsdiagnose, in der so viel die Rede eben auch ist von dem Phänomen und in der sehr viel darüber gesprochen wird, als wären es neue Dinge, die es aber auch schon mehrfach, nicht nur einmal, sondern schon mehrfach auch schon gegeben hat. Und der Grund, dass die Gesellschaft eben darüber nicht Bescheid weiß, ist eben auch, weil die Geschichtswissenschaft da nicht genau dahingeschaut hat oder unter anderen Begrifflichkeiten, oder es herrscht ja vor allem, was jetzt die BRD, also die alte Bundesrepublik betrifft, so diese Idee als erfolgreiche Demokratie, die dem Rassismus, Antisemitismus und allem abgeschworen hat. Und da hat natürlich diese Geschichte nicht so gut mit reingepasst in diese Erfolgsgeschichte. Das ist zum einen von der Gegenwart ausschauend, aber auch aus der Vergangenheit blickend ist natürlich der Gedanke, was ist denn mit all diesem eben rassistischen Wissen, was sich so angesammelt hatte bis 45, was ist denn damit geschehen? Das ist ja nicht einfach so verschwunden. Und ja, das versuche ich ganz konkret nachzuweisen, also eben nicht in den Theorien zu verbleiben, sondern wirklich so am Beispiel mit so einem mikrohistorischen Ansatz.
Und das ist sehr, sehr plastisch, wie Sie das machen. Der letzte Satz Ihres Buches, der lautet: Um rassistisches Wissen wirklich unschädlich machen zu können, muss es erst vollständig ausgegraben, enttarnt, benannt und ausgesprochen werden. Ihr Buch, das gräbt ziemlich tief, keine Frage. Insgesamt als Gesellschaft in Ihren Augen, wie weit sind wir mit dem Graben und Benennen?
Wir haben angefangen zumindest. Also das finde ich gut, weil ich befasse mich auch schon sehr lange mit diesem Thema, nicht erst jetzt. Und vor 10 Jahren war es nicht möglich, sich irgendwo hinzustellen und von Rassismus oder von Einwanderungsgesellschaft selbst zu sprechen. Also selbst wenn ich Einwanderungsgesellschaft gesagt habe, wurde ich irgendwie so komisch angeschaut. Also von daher, ich glaube, es ist ein Anfang da. Es gibt viele Stimmen, es wird viel darüber gesprochen. Es wird auch viel falsch darüber gesprochen aus meiner Sicht, ja, unqualifiziert oder auch polemisch. Aber ich finde, das ist ein Thema, es ist da und ich hoffe, es geht nicht wieder so schnell weg, weil es halt einfach auch, ja, brisant ist.
Maria Alexopoulou im Deutschlandfunk Kultur. Wir haben gesprochen über ihr Buch Deutschland und die Migration, Geschichte einer Einwanderungsgesellschaft wider Willen. Das Buch ist jetzt ganz frisch in Buchhandlungen, kostet 24 Euro und ist bei Reklam erschienen. Vielen Dank.
Ja, ich danke auch sehr.
Deutschlandfunk Kultur. Lesart.
438 Verhandlungstage. Das war wirklich ein Mammutprozess, der NSU-Prozess, der im Sommer 2018 zu Ende gegangen ist. Das waren 5000 Seiten Urteilsbegründung und lebenslang für Beate Zschäpe wegen Mithilfe am zehnfachen Mord und wegen besonderer Schwere der Schuld. Also ein Mammutprozess, von dem aber wir viele Details eigentlich gar nicht genau kennen würden, wenn nicht ein Team von Freiwilligen sich damals zusammengetan hätte und den Prozess protokolliert hätte, Tag für Tag, und diese Protokolle auch online gestellt hätte. NSU Watch nennt sich dieses Projekt. Und NSU Watch, das hat mit dem Urteil vor 1,5 Jahren die Arbeit aber nicht eingestellt, sondern hat jetzt auch noch ein Buch herausgebracht über diesen NSU-Komplex. Aufklären und einmischen heißt das Buch. Und darüber habe ich mit Caro Keller von NSU Watch gesprochen. Hallo, Frau Keller.
Hallo.
Ja, der Prozess ist vorbei. Beate Zschäpe ist verurteilt. Wozu noch dieses Buch?
Ja, so richtig vorbei ist der Prozess in München noch nicht. Also die Revisionen laufen noch, die Urteile sind noch nicht rechtskräftig. Aber klar, der Prozess im Saal A101, der ist jetzt schon vorbei. Wir waren jeden dieser Tage dort und haben protokolliert und haben sozusagen während des Prozesses und auch danach überlegt, okay, wie können wir dieses Wissen, was wir dort angesammelt haben, zusammenfassen und geballt auch, ja, interessierten Menschen zur Verfügung stellen. Das ist Teil unserer Arbeit, das Wissen über den NSU-Komplex und rechten Terror möglichst weit zu verbreiten. Und da haben wir uns eben entschieden, dieses Buch zu schreiben, was anhand der Akteurinnen im Prozess den NSU-Komplex beschreibt. Und gleichzeitig scheint der Prozess weit weg und trotzdem sehr nah dran und das Thema rechter Terror auch sehr aktuell. Wenn wir jetzt in die letzten 1,5 Jahre gucken, der Mord an Walter Lübcke fällt einem dann natürlich ein, der antisemitische und rassistische Anschlag von Halle und auch der rassistische Anschlag von Hanau. Also die Gefahr von rechten Terror ist ungebremst und deswegen glauben wir, dass dieses Buch auch weiterhin wichtig ist.
Nicht zu vergessen auch der sogenannte NSU 2.0, der weiter Drohungen verschickt hat. Wenn Sie jetzt wir sagen, wer ist denn NSU Watch?
Ja, NSU Watch ist ein bundesweites antifaschistisches Bündnis. Das heißt, dass sich mit Selbstenttarnung des NSU einige Menschen, Einzelpersonen, Gruppen, aber auch Archive zusammengetan haben, die schon lange zur extremen Rechten gearbeitet haben. Aber auch wir haben nicht den Rassismus hinter der Mordserie erkannt. Und das heißt, das Erste, was dann nach November 2011 passiert ist, ist, dass Antifaschistinnen bundesweit in ihre eigenen Archive gegangen sind und geguckt haben, was haben wir denn da über den NSU, was haben wir denn da über die Akteure, Akteurinnen, die jetzt im Mittelpunkt stehen, und haben schon am Anfang dieses Wissen zur Verfügung gestellt und haben uns dann entschieden, gemeinsam die staatliche Aufklärung des NSU-Komplexes kritisch zu begleiten und auch immer wieder unser eigenes Wissen und unsere eigenen Analysen stark zu machen. Und ja, NSU-Watch besteht bis heute weiter. Wir treffen uns einfach immer wieder, analysieren, was ist los, wie ist der Stand, was sind die aktuellen Entwicklungen, und beobachten eben über den NSU-Prozess hinaus auch NSU-Untersuchungsausschüsse, andere Ausschüsse zu rechten Terror und andere Rechtsterrorprozesse.
Das ist ja sehr breit angelegt, Ihre Arbeit. Die Enttäuschung von Ihnen und auch von den Angehörigen der Opfer, von den Nebenklagevertretern, die wird in dem Buch auch noch einmal sehr deutlich. Jetzt mit ein bisschen zeitlichem Abstand, haben Sie den Eindruck, es hat einen Lernprozess gegeben bei Ermittlungsbehörden, vielleicht auch bei den Medien, die anfangs auch immer von den Dönermorden gesprochen haben? Hat sich da was verändert?
Es hat sich was verändert, aber eher auf gesellschaftlicher, nicht behördlicher Ebene. Das fällt als erstes in den Blick. Nach den aktuellen Anschlägen, die ich ja schon benannt habe, gab es eine sehr große Solidaritätswelle und eine breite Wahrnehmung dessen, dass rechter Terror ein großes Problem ist. Und beispielsweise gibt es jetzt auch rund um den Prozess zum antisemitischen und rassistischen Anschlag in Halle, da gibt es jeden Tag eine Kundgebung vor dem Gerichtsgebäude. Das gab es beim NSU-Prozess nicht. Also da hat es auf jeden Fall Lerneffekte gegeben und vor allen Dingen auch den Lerneffekt, dass es sehr wichtig ist, die Stimmen der Angehörigen, Betroffenen in den Vordergrund zu rücken und nicht so sehr die Stimmen der Täter und Täterinnen. Wenn wir uns allerdings die Behördenseite und die gerichtliche Seite betrachten, habe ich da momentan auch meine Zweifel. Klar, das ist nicht so einheitlich, aber wenn wir uns den Prozess zum Mord an Walter Lübcke betrachten, dann ist das für uns eigentlich so eine Art Fortsetzung des NSU-Prozesses mit all seinen Enttäuschungen. Das heißt, auch dort wird das Netzwerk nicht beleuchtet, dort wird der Fall nicht komplett in den Blick genommen. Die Ermittlungen erscheinen uns relativ dünn und der Fall wird wirklich wieder runtergekocht auf einen Einzeltäter, Stefan Ernst, der dort der Hauptangeklagte ist. Und da frage ich mich schon, wie es aussieht mit den Lerneffekten, weil es natürlich einfach wichtig wäre, rechte Netzwerke zu enttarnen und auch zu entwaffnen, um rechten Terror letztlich zu stoppen. Das ist unser Ziel und das sollte ja eigentlich auch das Ziel der Behörden sein, dass solche Morde und Anschläge nicht mehr vorkommen. Und da sehe ich die Bemühungen und den Lerneffekt leider momentan nicht.
In Strafprozessen geht es natürlich um individuelle strafbare Schuld. Die Bundesanwaltschaft hat auch in dem NSU-Prozess dann eines Tages gesagt, das zitieren Sie auch in dem Buch, wir sind hier kein Untersuchungsausschuss. Also ist die Hoffnung einer politischen Aufarbeitung in einem Strafprozess vielleicht auch einfach eine falsche Hoffnung?
Wir glauben, dass da sehr viel mehr möglich gewesen wäre in diesem NSU-Prozess. Das zeigen uns auch einfach andere Rechtsterrorprozesse. Die Anteile von Behörden, die die Bedeutung für die Gesellschaft und die auch die Bedeutung vor allen Dingen für die Angehörigen Betroffenen viel stärker betonen. Also es geht auch anders. Und von solchen Prozessen müsste ja eigentlich auch eine Signalwirkung an mögliche Nachahmer und Nachahmerinnen ausgehen. Und zwar möglichst die Signalwirkung, dass man keine rechten Anschläge begehen sollte, aber das Gegenteil ist der Fall. Also wir sehen dieses Urteil im NSU-Prozess als Ermutigung an eine rechtsterroraffine Neonazi-Szene und das liegt nicht unseres Erachtens an der Strafprozessordnung, sondern so wie dieser Prozess dort inhaltlich geführt wurde und so wie der Fall einfach klein gemacht wurde von einem großen behördlichen, gesellschaftlichen Versagen hin zu einem großen, aber doch händelbaren Kriminalfall. Und das war einfach sehr unangemessen. Und ich finde es schon eine Aufgabe von Gerichten, dass man dort einen ja realistischen Eindruck davon bekommt, was eigentlich passiert ist. Und da muss der Blick geweitet werden. Und das ist auch in so einem Gerichtsprozess möglich. Und das wäre ja ideal gewesen. Die Möglichkeiten waren ja da, NSU-Prozess zusammenzudenken mit den NSU-Untersuchungsausschüssen und dann eben ja die Aufklärung wirklich komplett voranzutreiben und soweit es möglich ist, die zu komplettieren. Das wäre möglich gewesen, das ist aber nicht gemacht worden.
Es sind viele, viele Fragen offen geblieben. An vielen Stellen bleibt nur die Spekulation. Das führt aber auch dazu, dass wildeste Spekulationen plötzlich durch die Gegend geistern. Auch dem widmen Sie ein Kapitel in Ihrem Buch. Es gibt Verschwörungstheorien vom sogenannten Zeugensterben, angeblich seien im NSU-Prozess reihenweise Zeugen plötzlich verstorben, bevor sie aussagen konnten. Es gibt angebliche NSU-Leaks, die darauf hindeuten, das Ganze sei angeblich eine Erfindung von Geheimdiensten und Medien im Kampf gegen rechts. Es gibt sogar einen Kriminalroman, Die schützende Hand von Wolfgang Schorlau, wo auch eine Verschwörungstheorie aufgebaut wird. Dieser Schriftsteller ist dann sogar in einem Untersuchungsausschuss aufgetreten, weil seine Verschwörungstheorien offensichtlich so wirkmächtig sind. Warum? Können Sie sich das irgendwie erklären? Warum sind Verschwörungstheorien rund um den NSU so virulent?
Ja, der ganze Fall ist sehr groß und auf eine Art unerklärlich, wenn man das herauslässt, was diese Verschwörungsmythen rauslassen, nämlich den gesamtgesellschaftlichen Rassismus, den institutionellen Rassismus in den Behörden und eben auch die Gefährlichkeit der Neonazi-Szene. Dann steht man plötzlich vor einem Fall, den man sich nicht erklären kann und dann ja, denkt man sich eben eigene Erklärungen aus, weil natürlich ist Spekulieren und Fragen total wichtig, nur so kommt man ja auch auf Analysen. Aber das Wichtige ist, dass man auch die Antwort auf diese Fragen auch hören möchte und sie sich nicht einfach selber gibt und damit den Fall sozusagen abschließt. Und das Problem ist wirklich, ich habe es im Grunde schon angedeutet an diesen Verschwörungsmythen, der Blick wandert weg von dem, was wichtig ist. Weg von Rassismus, weg von der Gefährlichkeit der Neonazi-Szene und auch weg vor allen Dingen von den eigenen Handlungsmöglichkeiten. In diesen Verschwörungsmythen spielt ja praktisch eine Art übermächtige Behörde oder übermächtige Menschen eine Rolle, was am Ende heißt, man selber hätte gar keine Chance gehabt, den NSU zu stoppen, den NSU-Komplex aufzuklären, bevor er sich selbst 2011 enttarnt hat. Und das sehen wir eben nicht so. Also man hat Handlungsmöglichkeiten, rechten Terror zurückzudrängen. Das ist eine gesellschaftliche Aufgabe, da auch den Druck auf die Behörden zu erhöhen. Und es wäre auch möglich gewesen, vor 2011 den Rassismus hinter den Taten, hinter der Mordserie zu erkennen. Das ist nicht passiert. Und deswegen hilft man sich jetzt mit diesen Verschwörungsmythen. Wir gehen da den anderen Weg und haben gesagt, okay, wir als Antifaschistinnen, wir müssen da unsere Denkweise an unser Handeln und unsere Analysen verändern, weil es hat bis 2011 nicht dazu geführt, dass wir das verstanden haben, was da passiert ist. Und das soll uns nicht passieren, noch einmal. Und deswegen werden wir versuchen, unser Denken und unser Handeln so auszurichten, dass wir rechten Terror erkennen und ihnen auch was entgegensetzen können und die Gesellschaft dazu ermutigen, eben rechten Terror etwas entgegenzusetzen. Und das ist im Denken, in diesen Verschwörungsmythen, wird das nicht möglich sein.
Caro Keller im Deutschlandfunk Kultur. Und Caro Keller ist Teil des Projekts NSU Watch und Mitherausgeberin des Buchs Aufklären und Einmischen, der NSU-Komplex und der Münchner Prozess, für 18 Euro im Verbrecherverlag erschienen. Vielen Dank, Frau Keller.
Vielen Dank.
Deutschlandfunk Kultur. Buchkritik.
Dass Deutschland lange Zeit kein Einwanderungsland sein wollte, obwohl es längst eins war. Darüber haben wir ja vorhin schon gesprochen, hier im Deutschlandfunk Kultur in unserem Sachbuchmagazin. In den letzten Jahren hat die Diskussion darum aber nochmal an Fahrt aufgenommen, weil es jetzt auch um Einwanderung durch Flucht geht. Und da steht dann plötzlich die Frage wieder im Raum, welche Grenzen brauchen wir? Und über diese Frage, welche Grenzen brauchen wir, hat der österreichische Soziologe und Migrationsforscher Gerald Knaus ein Buch geschrieben. Und auch wenn Sie seinen Namen jetzt vielleicht spontan nicht kennen, Gerald Knaus, das ist der, der hinter dem Türkei-Deal von Angela Merkel aus dem Jahr 2016 steht. Jetzt also sein Buch, welche Grenzen brauchen wir? Wolfgang Schneider hat es gelesen. Ja, Herr Schneider, wie positioniert sich denn Gerald Knaus?
Ja, ihm geht es um einen mittleren Weg. Einerseits schildert er im Buch erschütternde Flüchtlingsschicksale, beschreibt den Horror auf den sinkenden Booten im Mittelmeer. Andererseits sieht er eben auch, dass Kontrolle der Migration und Grenzschutz nötig sind, weil sonst eben die Stimmung, die Aufnahmebereitschaft in den europäischen Ländern noch weiter sinkt. Kontrolle und Empathie schließen sich aber nicht aus. Das ist seine Überzeugung. Und in diesem Buch untersucht er nun mit scharfem Blick Versäumnisse der Grenz- und Asylpolitik und zeigt Lösungsvorschläge für ein zugleich humanes und effektives Grenzregime auf. Wie lässt sich illegale Migration stoppen und gleichzeitig das Menschenrecht auf Asyl wahren? Diese Frage treibt ihn um.
Das ist ja eine ganz zentrale Frage, über die schon unglaublich viel gesagt und geschrieben worden ist. Hat er da ungewöhnliche, ungewohnte Perspektiven zu bieten?
Ja, durchaus. Ich finde zum Beispiel sehr interessant, wie er viele Klischees und Mythen in der Migrationsdebatte kritisch auseinandernimmt. Eines dieser Klischees besagt ja, dass sich Migration nicht aufhalten lasse. Die Flüchtlinge kämen ja sowieso, wenn der Migrationsdruck hoch ist. Und da sagt Knaus nur ein Irrtum. Als Gegenbeispiele dafür, dass sich Migranten durchaus effektiv abwehren lassen, führt er zum einen Australiens harschen Umgang mit pazifischen Bootsflüchtlingen an, zum anderen die Schweiz zur Zeit des Nationalsozialismus. Damals wurden Zehntausende jüdischer Flüchtlinge abgewiesen und gegebenenfalls über die Grenze nach Deutschland zurückgeschafft, was oft ein Todesurteil bedeutete. Also wenn Migrationsbewegungen nicht gestoppt werden, dann eben nicht, weil es nicht möglich ist, sondern weil humane Werte und Menschenrechte dem entgegenstehen.
Die Schweiz hat ja damals, glaube ich, auch dieses Wort geprägt, das Boot ist voll. Das kommt ja, glaube ich, aus dieser Zeit.
Ganz genau, ja.
Das wird ja vermutlich nicht ein Vorbild für ihn sein. Wie will er denn vermeiden, dass so ein Ruf nach so harten, befestigten Grenzen wieder lauter wird? Also wenn er für ein humanes Grenzregime ist, wie sähe das aus?
Ja, damit weiter eben die Menschenrechte der wirklich bedrohten Flüchtlinge gewahrt werden können, da sei ein, wie er schreibt, Abschieberealismus nötig. Ja, und da sieht er natürlich, dass aktuell nur ein sehr kleiner Teil der abgelehnten Asylbewerber in die Herkunftsländer zurückgeführt wird. Am wenigsten klappt die Abschiebung bei den afrikanischen Staaten, die wenig Interesse an der Rückkehr ihrer Migranten haben. Und da will Knaus nun ansetzen. Er plädiert für eine Migrationspartnerschaft. Den Herkunftsländern sollen legale Einreisemöglichkeiten, Studentenaustauschprogramme oder eben Arbeitsvisa für ihre Bürger angeboten werden. Und dann seien sie auch zur Rücknahme abgelehnter Asylbewerber bereit.
Hat er Beispiele parat, wo so eine Migrationspartnerschaft in Anführungsstrichen auch funktioniert?
Also innerhalb Europas verweist er auf die Balkanländer. Da war die Lage vor einigen Jahren noch so, dass die Asylbewerber etwa aus Montenegro quasi keine Chance auf Anerkennung hatten. Aber sie haben die sehr lange dauernden Asylverfahren als so eine Art, wie er sagt, Stipendienaufenthalt genutzt. Denn solange das Verfahren und der Widerspruch dauerte, hatten sie eben Unterkunft, Gesundheitsversorgung und dazu eben meist noch mehr Geld, als sie daheim verdienen konnten. Das ist inzwischen anders. Durch diese Westbalkan-Regelung gibt es die Möglichkeit der legalen Arbeitsmigration und die Zahl der Asylanträge ist stark zurückgegangen. Ein Beispiel aus Afrika ist Gambia, das lange unter Diktatur und extremer Armut gelitten hat. Seit einigen Jahren ist das nun eine Demokratie. Und allein in Baden-Württemberg gibt es derzeit etwa 8000 abgelehnte Asylbewerber aus Gambia. Durch Kooperationsangebote ist man da inzwischen so weit, dass Gambia immerhin pro Monat 15 von ihnen zurücknehmen will. Da rechnet nun Knaus etwas zerknirscht nach. Da würde die ganze Prozedur etwa 40 Jahre dauern. Und deshalb plädiert er auch hier für eben noch bessere Gegenangebote zum Austausch und zur legalen Migration.
Knaus ist ja, das habe ich vorhin schon gesagt, der Vordenker quasi vor dem Türkei-Deal, den Angela Merkel 2016 abgeschlossen hat mit Erdogan. Damals hat das ja dann tatsächlich dazu geführt, dass weniger Flüchtlinge aus Syrien nach Europa, nach Deutschland gekommen sind. Das Ganze gilt trotzdem nicht so richtig als Erfolgsdeal. Die Türkei hat ja auch mehrfach inzwischen die Grenzen dann doch wieder geöffnet. Geht er auf das Thema ein oder ist ihm das ein bisschen peinlich, dass es nicht geklappt hat?
Ja, da gibt es ein Kapitel drüber. Da stellt er sein Licht auch nicht unter den Scheffel. Andererseits hadert er eben tatsächlich sehr mit der Umsetzung. Also die Asylverfahren würden dort von den immerhin 180 Asylbeamten aus der EU und aus Griechenland extrem verschleppt. Die Zahl der Abschiebungen in die Türkei, die sei ebenfalls erstaunlich niedrig. Wodurch dann eben auch der positive Teil dieses Deals, dass nämlich für jeden zurückgenommenen Asylbewerber ein Migrant legal in die EU aufgenommen werde, ebenfalls hinfällig ist. Also offenbar setzt man da jetzt eher auf eine Strategie der Abschreckung durch die unzumutbaren Zustände in diesen überfüllten Lagern. Also kurz, da ist Knaus schon sehr unzufrieden mit, wie das läuft.
Gucken wir nochmal abschließend auf den Stil des Buches. Es gibt ja viele Bücher über Grenzen. Sie haben ja im Deutschlandfunk Kultur zuletzt eins von dem Historiker Alexander Demand besprochen. Grenzen, Geschichte und Gegenwart. Das war ein deutlich dickeres Buch und in Ihren Augen auch mehr so ein Nachschlagewerk. Das wirkt jetzt ja sehr pragmatisch politisch. Ist das mehr so eins zum Durchlesen?
Ja, also mit dem Buch von Demand gibt es eigentlich wenig Gemeinsamkeiten, weil das ja eher so ein enzyklopädischer Durchgang durch die Weltgeschichte der Grenzen und Grenzstreitigkeiten war. Dies ist nun wirklich ein politisches Buch zu aktuellen Problemen. Von daher, diese Bücher ergänzen sich eher. Also dieses ist schon gut geschrieben, sehr anschaulich, auch mit vielen nützlichen Tabellen und Statistiken. Ich finde, der Ton ist überhaupt angenehm, frei sowohl von Dramatisierung wie von Untergangsprophetie und wie auch von so gesinnungsethischen Floskeln, auch wenn natürlich so ein Grundoptimismus dem Anliegen Schwung geben soll. Und der ist ja auch nötig, wenn man es mit der widerspenstigen Realität, die gerade in diesem Zusammenhang ja furchtbar komplex ist, aufnehmen will.
Das sagt Wolfgang Schneider über das Buch »Welche Grenzen brauchen wir zwischen Empathie und Angst? Flucht, Migration und die Zukunft von Asyl«, langer Titel. Ein Buch von Gerald Knaus. Das kostet 18 Euro und ist bei Piper erschienen.
Deutschlandfunk Kultur. Buchkritik.
Es gibt Buchtitel, die sind so absurd, die wirken so absonderlich, dass sie wirklich neugierig machen. Dieser hier ist so einer, finde ich. Der Deutsche. Fortpflanzung, Herdenleben, Revierverhalten. Und mal ehrlich, das klingt wirklich wie so ein altertümliches Naturbuch über eine ganz besonders merkwürdige Tiergattung. Geschrieben hat diesen 120 Seiten Essay Jens Jessen, der ehemalige Feuilletonchef der Zeit. Und ich rede darüber mit Sieglinde Geisel. Ist das Buch wirklich so provokant ironisch, wie es der Titel verspricht? Oder geht es ernsthaft um den Deutschen an sich, also den deutschen Mann?
Ja, das ist natürlich eine heikle Frage. Wie immer sind wir Frauen mit gemeint, aber es beginnt eigentlich ganz lustig, das Buch, mit der Robinson-Szene. Stellen wir uns vor, Robinson wäre ein Deutscher gewesen, der hätte das alles brillant gemacht mit seinem Sinn fürs Praktische und dem Ingenieur ist nichts zu schwör. Ja, und jetzt, wenn es eine Frau gewesen wäre, natürlich genauso, die hätte sich da ihre Hängematte gebastelt und alles und so. Aber dann schon im nächsten Schritt, da sind wir dann auf einer brasilianischen Dachgartenparty und da ist eben auch das mit der Frau so, dass sie auch die negativen Eigenschaften mit dem deutschen Mann teilt, zum Beispiel den fehlenden Sinn für Eleganz. Also bei ihr sind eben die Stilettos dann nicht so ein integraler Bestandteil ihres Wesens und wir sollen also bitte noch ein bisschen üben mit den Stilettos. Und ich meine, das kann ich jetzt gerade, da das Ganze ja doch ein bisschen ironisch gemeint ist, noch abfedern, aber wenn es ein bisschen später heißt, die Emanzipation hätte uns stumpfe Mütter beschert, die zwischen Büro und Haushalt gerade noch eine Stunde finden, um ihre Kinder zum Weinen zu bringen. Ja, ich weiß nicht. Hilft dann Ironie auch nicht mehr.
Das klingt ja mehr so wie ein Fremdeln mit der Gegenwart. Was erfahren wir denn über den Deutschen an sich, seien es jetzt Männer oder Frauen?
Ich muss sagen, mir ist das Buch in vielem ein bisschen altväterisch und so ein bisschen gestrig vorgekommen. Also was wir über die Männer und Frauen oder eben doch vor allem die Männer, die Deutschen erfahren, das sind schon im Wesentlichen die üblichen Klischees. Ne? Also der fehlende Sinn für Humor, die fehlende Geschmeidigkeit im Umgang, keine Eleganz und seitenweise beklagt sich Jens Jessen darüber, wie die Deutschen sich anziehen. Und das habe ich dann schon sehr auch an Karl-Heinz Borers Tiraden über die Hölle der deutschen Fußgängerpassagen erinnert. Also so furchtbar neu ist das alles nicht. Aber ich hatte ja lange mehr auch das Gefühl, in dem Buch geht es gar nicht so sehr um die Deutschen, sondern mehr um eine Gesellschaft, die dem Autor nicht mehr gefällt.
Haben Sie irgendeine klare These da entdecken können?
Ja, das ist eben schwer auszumachen, weil an Klarheit mangelt es wiederum diesem Essay. Das meandert so vor sich hin. Und ich habe zwei Gedanken schon sozusagen identifiziert, die ich thesenfähig finde. Das eine ist die Idee, es gibt eine Ideologie des Natürlichen, von der auch die deutschen Diktaturen immer gelebt haben. Ne? Also das Authentische, das Eigentliche, das Volkstümliche. 100 Seiten später findet er das dann auch bei den linksalternativen Grünen wieder mit ihren Birkenstock-Sandalen und eben auch dort der fehlenden Eleganz und so weiter. Das fand ich ganz interessant. Und dann etwas, mit dem bin ich zwar nicht einverstanden, aber es ist doch sowas wie eine These, dass die Linken und Intellektuellen schuld seien an der allgegenwärtigen Niveausenkung, weil sie alles auf das Idol des kleinen Mannes irgendwie zurückstutzen. Aber was das Hauptproblem ist bei diesem Buch, warum ich mit der These so ein bisschen Schwierigkeiten habe, das ist der Stil. Also es gibt da doch einiges Geschwurbel. Ich habe mir so einen Satz rausgeschrieben. Vielleicht ist die deutsche Identität überhaupt nur das Surrogat einer Gemeinsamkeit, die untereinander und im alltäglichen Verkehr nicht erlebt werden kann. Naja, was macht man mit solchen Sätzen?
Ja, wiederholen Sie nochmal.
Vielleicht ist die deutsche Identität überhaupt nur das Surrogat einer Gemeinsamkeit, die untereinander und im alltäglichen Verkehr nicht erlebt werden kann.
Das versucht ja sehr intellektuell herüberzukommen, aber Sie gucken ehrlich gesagt genauso ratlos, wie ich mich jetzt gerade fühle. Vielleicht missverstehen wir alles nur? Ist das Ganze ironischer gemeint, als wir überhaupt merken? Was will der Autor mit dem Text?
Ja, was er mit dem Text will, das habe ich mich beim Lesen wirklich öfter gefragt. Und es gibt eine Fußnote, die da vielleicht einen Schlüssel enthält. Und das ist eine sehr ungewöhnliche Fußnote, die heißt: Im Übrigen ist dieser Essay nur eine Art Vorwort zu einem Buch, das zu schreiben mir die Nervenstärke fehlt. Da wüsste ich natürlich schon gerne, was das ist. Darüber will ich jetzt gar nicht spekulieren. Aber der Punkt ist, er sagt nicht das, was er sagen will eigentlich, weil ihm dazu eben die Nervenstärke oder sagen wir es platt, der Mut vielleicht auch fehlt. Und da habe ich sofort an eine Diagnose von Stephen King in seinem schönen Schreibratgeber gedacht. Die Wurzel der meisten schlechten Texte ist Angst. Und ich glaube, das ist der Grund dafür, dass man diesen Text so wenig zu fassen kriegt.
Das sagt Sieglinde Geisel über das Buch Der Deutsche, Fortpflanzung, Herdenleben, Revierverhalten von Jens Jessen. Das kostet 16 Euro und ist bei Zu Klampen erschienen. Dieses Buch, was sie sich jetzt nicht getraut hat zu schreiben, Frau Geisel, würden Sie das denn gerne lesen?
Ah, ich weiß nicht, da würde ich erstmal schon ein bisschen in Deckung gehen. Ich möchte dann immer redigieren. Das ist natürlich eine schlechte Haltung für eine Leserin.
Dankeschön.
Mehr von der Lesart hören Sie auch in unserer App. Der DLF Audiothek. Jetzt kostenfrei herunterladen für Android und iOS.